Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur 10. Vorlesung von Computing und Commoning, geplant für den 2. Juli 2021. Da ich in der letzten Vorlesung den größeren kultur- und medienhistorischen Rahmen von Commoning zwischen 1820 und 2020 grob umrissen habe, möchte ich, kontrastierend dazu, heute versuchen, eher medientheoretisch, weniger historisch zu argumentieren und hier den Begriff der Kooperativität, den ich in der 4. Vorlesung angerissen habe, vertiefen. Kooperativität meint zuallererst Zustände einer Zusammenarbeit, mehrere Operationen, die gleichzeitig ablaufen und sich aufeinander beziehen, bilden Kooperationen. Eine Operation ist ein Prozess, während dessen eine Ressource mathematisch-symbolisch und/oder physikalisch-materialbasiert bearbeitet wird. Mit Operation kann jedoch auch ein medizinischer Eingriff in Körpern oder ein militärischer Einsatz gemeint sein. Dabei gibt es stets eine ausführende Entität, eine Operatorin, eine Maschine, ein System, einen Organismus, der die Operation verrichtet. Etymologisch betrachtet stammt der Begriff Operation vom lateinischen Wort opera bzw. opus ab, die beide vor allem Tätigkeit, Arbeit, Beschäftigung, Werk und Mühe meinen. Eine Operation ist also eine etwas mühevolle Arbeit. Wenn eine Operatorin operativ wird, wird ihre Arbeit wirksam. Eine Operatorin zeitigt Operationen. Während Wolfgang Ernst etwa das technomathematische und informatische der Operativität betonen würde, würde ich die Arbeit, das heißt die Energieumwandlung, die dabei verrichtet wurde, und die umweltlichen, materiell produktiven Umstände, die im Spiel waren, nicht vergessen. Spielerisch formuliert geht es mir darum, nicht nur auf die Medienvergessenheit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch auf die Arbeitsvergessenheit, etwa in der Medienwissenschaft, aufmerksam zu machen. Dabei dürfen jedoch die mathematisch-symbolisch-informatischen Operationen, die tagtäglich in unseren Medieninfrastrukturen verrichtet werden, nicht auf rein materialistisch-physikalische Effekte, die Energien und materielle Ressourcen verbrauchen, reduziert werden, sondern das Wissen bezüglich der Mächtigkeit der symbolischen Verarbeitung, Berechnung und Komputation muss berücksichtigt werden. Gerade eine kommunistische Kooperativität versucht, alternative Formen von Computing zu erproben, die dabei auf rationalistisch-funktionale Prinzipien, das heißt dann eben doch Computation, basieren, die aber im Gegensatz zu den vorherrschenden liberal-bürgerlich formatierten Systemen, so zumindest meine vage Idee, nicht das Individuum und seine Freiheit, nicht den freien Wettbewerb zwischen diesen Individuen, die nur für sich sorgen, nicht den freien Markt, sondern im Sinne einer rhizomatisch strukturierten, solidarisch-genossenschaftlichen und umweltlichen Bestimmung, die eine offene, vielfältige Gemeinschaft, die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken anstrebt, zu pflegen. Dabei soll selbstverständlich die Unterdrückung individueller Anliegen nicht ins Extremistische führen, sondern dies alles soll stets veränderlich und verhandelbar bleiben. Solch eine kommunistische Kooperativität ist dabei, wie ich es in der letzten Vorlesung versucht habe zu formulieren, nicht antimodern oder postmodern, sondern versucht, verlorene, unterdrückte und vergessene moderne Ansätze heranzuziehen, zu reaktivieren und darüber hinaus an aktuelle Umstände, Umwelten und demokratische Ideale zu adaptieren. Die Zuspitzung von Computing und Commoning auf Kooperativität wird operativ, indem auf die Mächtigkeit jener Operationen, die normalerweise unzugänglich sind, geachtet wird. Arbeit, ihre Operativität und Operationen können auf vielfältige Art und Weise aufgeteilt, ver- und erteilt, aber auch vermengt und zusammengeführt werden. Kooperativität erschließt sich damit rekursiv, fraktal, durch mehrere Ebenen und Schichten hindurch. In der 4. und 6. Vorlesung habe ich diesen Aspekt der Vielschichtigkeit und der multiskalaren Dynamik digitaler Infrastrukturen und ihrer Umwelten bereits angerissen. Ich schlug drei strukturell diskursive Ebenen oder Schichten vor. Erstens die Mikroebene der Signale und physikalische Prozesse, zweitens die Mesoebene der Protokolle, Algorithmen der Entscheidungen, Filterung und Planung und schließlich drittens die Makroebene der Anwendungen, der Machtausübung, Extraktion und Profitgenerierung, die aber auch andere Effekte und Ziele zeitigen könnte, diese Makroebene. Dieses andere zu denken und zu operationalisieren wäre die Aufgabe einer Gegenbewegung, die eine kommunistische Kooperativität zu implementieren versucht. Operationen bilden die Basis dafür. Analyse und Synthese kommen hier ins Spiel. Operationen zerfallen in Suboperationen oder verschmelzen zu Metaoperationen. Sowohl Operationen als auch menschliche Operatorinnen und andere operative Entitäten sind dabei miteinander lose vernetzt. Historisch betrachtet sind die Potenziale und Freiheitsgrade von Kooperativitäten an den Möglichkeiten und Potenzialen ihrer Realisierung, das heißt ihrer Rhythmisierung, gekoppelt. Einfache Werkzeuge eröffnen andere Arten der Zeitigung und Verräumlichung als komplizierte Automaten wie das Uhrenwerk des Spätmittelalters. Mechanische Maschinen, die zum Aufkommen der Textilindustrie im 19. Jahrhundert führten, bewirkten, wie in der letzten Vorlesung angedeutet, starke gesellschaftliche Veränderungen. Sowohl die Starkstromelektrik als auch die Schwachstromelektronik haben maßgebliche Transformationen ausgelöst, die zu den maßlos schnellen Rhythmen der elektronischen Medien, dem Computer, den Netzwerken, den Serverfarmen und schließlich zu den aktuellen digitalen Infrastrukturen und Umwelten geführt haben. Das Wichtigste beim Nachdenken über Kooperativität ist nun aber die Machtfrage. Also die Frage, wie die Potenziale verwirklicht werden und vor allem wer, welche Gruppierung einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, einer Weltregion die Macht, die multiskalaren Potenziale der Kooperativität zu planen, zu gestalten, zu steuern und operieren zu lassen hat. Wie sind diese Gruppierungen über unseren Planeten verteilt und medial vernetzt? Und wie operiert ihre gebündelte Macht, die keine kommunistische Kooperativität ist, sondern eine Variante bildet, die nach meritokratisch-kapitalistischen Normen operiert? Wer arbeitet und dies gleichzeitig besser, kluger, effizienter als andere, verdient es auch mehr Möglichkeiten des operativen Eingriffs in das Weltgeschehen zu bekommen und damit in die Netzwerke der seit jeher Mächtigen und Starken aufzusteigen. Die marxistische Medienwissenschaftlerin Mackenzie Walk nennt diese neue Ausprägung alter Mächte der Vectorial Class, wobei sie mit Vektor das Einflusspotenzial auf die planetarische Operativität digitaler Infrastrukturen meint. Ich zitiere aus ihrer Monographie »The Capital is Dead, Is This Something Worse?« erschienen 2019. The vector of information includes the capacity to transmit, store and process information. It is the material means for assembling so-called big data and realizing its predictive potential. The Victorialist class owns and controls patents which preserve monopolies on these technologies. It owns or controls the brands and celebrities that galvanize attention. It owns the logistics and supply chains that keep information in its proprietary stacks. Ende Zitat. Dazu gehört eine neue Klasse ausgebeuteter Arbeiterinnen, nämlich die Klasse der Kreativen, die neue Informationen aus alten Informationen herausfiltern. Walk nennt sie die Hacker Class, meint aber damit nicht nur Programmiererinnen, sondern alle, die in der digitalen Ökonomie auf der untersten Ebene arbeiten. Dabei sind die alten Klassen, jene der Kapitalisten und der Arbeiterinnen und der Landbesitzer und Feldarbeiterinnen, nicht aufgehoben, sondern die Vectorialist Class dockt darauf an. Aus meiner Sicht könnte hier die Operativität eines Vektors noch stärker hervorgehoben werden. Zwar sind es nach Walk gesetzliche und technologische Protokolle und Regeln, die es den Besitzerinnen erlauben, die im Überfluss vorhandene Information in knappe, gefilterte, seltene Informationen zu transformieren, um sie damit wertvoll zu machen. Vektoren sind aber vor allem Operationen. Sie operieren somit als Filter, sie erzeugen Gefälle, die etwas entweder dämpfen oder verstärken. Dass der Begriff des Vektors auch im Jargon des maschinellen Lernens genau im Feld der künstlich-neuronalen Netzwerke etwa für die Objekterkennung auftaucht, scheint mir kein Zufall zu sein, doch kann ich das jetzt noch nicht ganz ausformulieren, was ich aber nicht lange aufschieben werde. Zuletzt werde ich nochmals verdeutlichen, wieso das technologisch informierte Medienwissen über digitale Operationen für eine kommunistische Kooperativität kritisch sein könnte. Hier kommen nun epistemologische Aspekte von Störungen, Unfällen und Zusammenbrüchen zum Zug. Denn die kapitalistische Maschinerie und ihre Kooperativität, die etwa in sozialen Medien oder in den Netzwerken des Online-Versands artikuliert werden, sind so gestaltet, programmiert und strukturiert, dass sie möglichst unauffällig sind und genau jene Operationen einrahmen, ordnen, sortieren, hervorheben und begünstigen, die angenehm sind und den Vorlieben der Benutzerinnen und Einkäuferinnen entspricht. Störungen sind hier unerwünscht und werden ausgemerzt. Doch genau diese Unfälle und Fehlplanungen sind es, die den aufmerksamen und kritischen Genossinnen ermöglichen, hinter der Maschinerie und ihre Operativitäten zu blicken oder zu horchen. Wie der britisch-finnische Medienwissenschaftler Jussi Parikka in seiner ersten Monographie Digital Contagions, A Media Archaeology of Computer Viruses, erschienen 2007 und 2016 als zweite erweiterte Auflage, gezeigt hat, wurden mit der Verbreitung des Internets in den 1980er und 90er Jahren Computerviren, also Programme, die sich per Selbstreplikation in den distributiv flachen Netzwerken des frühen Internets vermehrten und diese teilweise spielerisch, manchmal böswillig lahmlegten, als Gründe für das Sicherheitsbewusstsein in Bezug auf digitale Informationsnetzwerke und für den Verkauf von Virusschutzprogrammen instrumentalisiert. Ich zitiere Parikka: "The key security threats of computer culture had been hacking, system breaking and fraud. But now viruses and worms started to take the stage. Viral activity shows mathematical patterns of epidemics that feed on themselves. This is where demos, the people, referred no longer just to people in the human sense, but also to non-human actors such as programs and operating systems." Ende Zitat. Computerviren sind nicht nur eine der zugespitzten Beispiele für geplante Störungen in Computernetzwerken, sie können auch durch einfache Programmierfehler entstehen, denn die ersten Computerviren entstanden durch Experimente in Bereichen etwa der sogenannten distributiven Komputation, ohne die heute das Internet als solches gar nicht existieren würde. Dazu schreibt Parikka wiederum, ich zitiere: "Creeper was only one of the early virus and worm programs that were part of the new multi-machine network architectures being tested in the 1970s. Actually, the origins of worm-like and partly virus-like programs lie in the needs of network computing in general. They are not anomalies in the simple sense of the word, but part and parcel of the emergence of network systems. The ambiguity is part of the virus problem even today. Essentially, the same program can be defined as an utility program in one context and as a malware program in another." Ende Zitat. Um nun auf den Punkt zu kommen, möchte ich Computerviren als störende, aber doch erkenntnisstiftende Agenten bezeichnen, die nicht nur die Gemachtheit, die Faktizität der mittlerweile planetarisch gewordenen Netzwerke, sondern vielmehr auch Hinweise auf ihre Operativität liefern und damit gleichzeitig zeigen, dass die Systeme, die wir nicht wollen, nicht unveränderlich oder undurchdringbar sind, sondern durchgehend miteinander verbunden und miteinander interagieren. Algorithmisch generierte Unfälle sind dabei, wie gesagt, keine Fehler als solche, denn sie sind funktional, und wurden einprogrammiert. Als Denkfehler der Programmiererin oder Fehler der Datenerfassung zeigen sie im idealen Fall schlicht die Menschlichkeit des verantwortlichen Netzwerks, doch je größer und mächtiger die Systeme werden, können sie auch schmerzliche oder ungerechte Effekte generieren. Genauso können jedoch umgekehrt andere Strukturen und leichte Abänderungen positive Effekte zeitigen, die wie Computerviren durch ganze Netzwerke und Schichten hindurch transversal sozusagen operativ werden könnten. Damit lässt sich bereits imaginieren, fantasieren und denken, dass es nicht unmöglich wäre, die aktuellen, unerwünschten, an manchen Stellen gar ausbeuterischen Kooperativitäten mit einem noch zu beschreibenden Instrumentarium an Maßnahmen, neuen Regeln, neuen Protokollen, neuen algorithmischen Verfahren der Informationsorganisation und Verteilung und Produktion in solidarische Kooperativitäten, die ebenso genossenschaftliche Produktivitäten bilden, zu transformieren. Es scheint zwar selbstverständlich zu sein, dass um Transformationen zu ermöglichen, ein Blick auf die Handlungen, also Operationen und ihre Operativität notwendig ist, doch scheinen mir die direkt zugänglichen Handlungsfreiräume immer enger und kleiner zu werden. Die Vernunft der Mächtigen ist dermaßen erdrückend, dass die oft verkümmerte, schwach gemachte Vernunft der Unterdrückten oder der Vergessenen erst wieder entdeckt werden müssen. Archäologische Arbeit ist so verstanden, frei nach Walter Benjamin, eine Suche nach einem Automaten, der imstande ist, das Geschehen der Geschichte anzuhalten und damit eine revolutionäre Chance im Kampfe für die unterdrückte Vergangenheit bilden könnte. Ich denke, das aktuell immer noch frei zugängliche, immense Wissensarchiv wissenschaftlicher Artikel, Bücher, Manifeste und Notizen Ansätze für solch einen Automaten bieten könnte. Vielen Dank fürs Zuhören.